Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 21.05.2012 zum Thema Giftig oder ungiftig, heimische Schlangen. Zu Gast ist Silke Schweiger, Zoologin, Herpetologin am Naturhistorischen Museum Wien. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, herzlich willkommen im Kepler Salon, heute mit etwas geringerer Dichte, auch mal ganz angenehm. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir werden heute einen Vortrag hören über die heimischen Schlangenarten, wie es ihnen geht, warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Ich denke, es wird auch das eine oder andere Vorurteil vielleicht ausgeräumt werden können. Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Silke Schweiger hier haben. Sie ist Spezialistin wirklich für Schlangen. Sie studierte Zoologie an der Karl-Franzens-Universität in Graz, hat die Zooschule des Naturparks Schloss Herberstein in der Steiermark geleitet. Ihre Dissertation hat sich beschäftigt sozusagen mit der Evolution der europäischen Amphibien und Reptilien und dort besonders sozusagen hat sie sich mit auf der molekularen Ebene mit der Evolution beschäftigt, also seitens der DNA betrachtet. Seit 2007 ist Silke Schweiger an der herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museum Wien, ist das richtig? Mhm. Tätig. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass Sie Zeit hatten.
Danke. Ja, also als man mich heute gefragt hat, ist ein bisschen laut, oder? Als man mich gefragt hat, einen Vortrag über Schlangen zu halten, habe ich das natürlich gern zugesagt, weil Schlangen sind immer haben immer Vorteile. Also wenn man, meisten Menschen haben Angst vor Schlangen, man weiß nicht recht viel über die Biologie der Tiere und wie sie sich verhalten. Und dann nehme ich so einen Vortrag immer ganz gern, also zum Anlass, um ein paar Vorteile aufzuräumen und natürlich auch über meine Lieblingstiere zu erzählen. Es geht über heimische Schlangen, das heißt auch über heimische, vor allem auch Giftschlangen. Ich arbeite, wie schon gesagt worden ist, in der herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums, beschäftige mich natürlich auch mit Schlangen weltweit. Ich werde auch ganz kurz was über andere Kontinente berichten, also nicht nur über Europa, damit Sie mal einen Einblick kriegen, wie es Schlangen woanders geht. Kurz einmal zur Einleitung. Schlangen sind natürlich immer schon problematisch behaftet. Das geht schon los in der Bibel. Die Schlange als Symbol des Teufels verführt Eva vom Baum der Erkenntnis zu essen und sie werden natürlich aus dem Paradies ausgeschlossen. Das heißt, fängt schon sehr früh an, dass man mit Schlangen nicht sehr gut umgeht. Natürlich auch die Presse, auch heutzutage, geht nicht immer sehr gut um mit Schlangen. Und wir haben immer sehr schreckliche, muss ich jetzt schon fast dazu sagen, Schlagzeilen in den Zeitungen. Wie man hier sehen kann, habe ich das in einer Kärntner Tageszeitung gefunden. Forstinspektor von Wipper angefallen, Bissstelle mit Pistole aufgeschossen. Also man, das ist natürlich für Schlangen kein sehr gutes Renommee, was der Herr da gemacht hat, dass er sich seine verwundete Stelle mit der Pistole aufgeschossen hat. Ich meine, das ist völlig, Entschuldigung, verblödet. Muss man wirklich dazu sagen, weil ich meine, da hat er sich wahrscheinlich mehr verletzt, als der Biss der Schlange ihm angetan hat. Letztes Jahr, Sie werden das wahrscheinlich alle verfolgt haben, ist ja eine Riesenschlange ausgekommen, die sogenannte Amanda in Graz. Und man hat da natürlich auch so wunderschöne Schlagzeilen gelesen, Alarm, halt Graz, jagt eine Riesenschlange. Und natürlich auch bei uns im Museum hat man immer wieder angerufen und gefragt, ob das gefährlich ist, ob die Amanda sich jetzt Richtung Wien bewegt und man da vielleicht schon die Kinder einsperren soll oder die Haustiere und ob das problematisch ist. Solche Schlagzeilen machen natürlich Schlangen, tun Schlangen nicht gut und verstärken natürlich dieses Bild, dass man sehr Angst hat vor diesen Tieren, was man aber wirklich nicht haben muss. Ich wollte kurz ausschweifen, und zwar bevor ich auf unsere heimischen Tiere komme, und zwar Schlangen bei uns werden auch verfolgt, werde ich später noch was erzählen, aber Schlangen weltweit geht es prinzipiell nicht sehr gut, vor allem Giftschlangen. Sie werden gejagt, verfolgt, getötet und in ihrem Bestand ganz extrem dezimiert. Und ich habe hier ein ganz schlimmes Beispiel herausgenommen, und zwar das sind die Rattlesnake Roundups in Amerika, werden vor allem in Texas durchgeführt. Und zwar zu dem Zweck, um die Giftschlangen, also vor allem auch die Klapperschlangen, in dem Gebiet extrem zu dezimieren. Und Sie werden gleich anhand der Zahlen dann auch sehen, dass es denen dann ganz gut gelingt, die Anzahl der Giftschlangen eben zu dezimieren. Was natürlich für die Natur ganz extrem schlecht ist. So, sind wir da. Und zwar Rattlesnake Roundups sind Veranstaltungen, wo Klapperschlangen gefangen werden. Und zwar vor allem im Frühjahr, also wenn die Tiere aus dem Überwinterungsquartier herauskommen Und die Tiere werden nicht zu Hunderten gefangen, die Tiere werden zu Tausenden gefangen. Sie sehen das hier, also das ist so eine richtige Halle. Es gibt Stände, wo die Tiere hergezeigt werden, wo man sich, wie man hier sieht an der Dame, ganz extrem ekeln kann, wie schrecklich diese Tiere nicht sind. Es wird auch eine Miss-Klapperschlange gewählt jedes Jahr und Sie sehen hier schon diese Klapperschlangen, also und was ihnen dann bevorsteht, sie werden nämlich alle getötet. Und nur damit man sich da ein Bild macht, das größte Rattlesnake Roundup ist in Sweetwater in Texas und es hat im Jahr 1958 gestartet und seither hat man 125 Tonnen Klapperschlangenfleisch dort erbeutet, sage ich jetzt einmal. Also es ist ganz brutal. Die Tiere werden dann getötet, es wird das Fleisch zum Teil verkauft oder gleich gekocht. Man kann es dann auch essen, kann sagen, ich habe eine Klapperschlange gegessen und natürlich die Haut wird dann auch weiterverwertet und verkauft. Also das ist ganz was Schlimmes und es führt auch jetzt mittlerweile schon dazu, dass Klapperschlangen, die keine Klapper ausgebildet haben, eindeutig dort im Vorteil sind, wenn man die Tiere schwerer findet und sie einen evolutiven Vorteil haben und es immer mehr Klapperschlangen ohne Klapper gibt in diesen Gebieten. Aber man muss nicht so weit schauen. Auch bei uns in Österreich hat es das gegeben. Und zwar sogar noch im Jahr 1904 und noch weiter, also ungefähr noch 10 Jahre länger, hat man Kopfprämien auf heimische Giftschlangen ausgesetzt, um eben auch den Bestand zu dezimieren und die Bevölkerung vor diesen Giftschlangen zu schützen. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, 2321 Kreuzottern und 3013 Sandwipern pro Jahr, muss man sich vorstellen. Und Sandwipern, und zwar das ist was in der Steiermark, und wenn ich dann zurückdenke, in der Steiermark heute gibt es vielleicht noch 4, 5 Plätze, wo es diese Hornwippern oder Sandwippern gibt. Also ganz ein geringer Bestand mittlerweile, hat früher scheinbar sehr viele Tiere gegeben. Natürlich ist es auch missbraucht worden und man hat dann aufgehört mit den Kopfprämien und zwar aus dem Grund, weil natürlich findige Menschen die Tiere daheim gehalten haben, sie gezüchtet haben und dann die Tiere sozusagen verkauft haben und sich dadurch ein ganz gutes Geld verdient haben. Und dann hat man dann irgendwann angefangen, diese Prämien zum Glück einzustellen. Schlangen werden mystifiziert. Weltweit gibt es durchaus einige ganz interessante, sag jetzt mal, Rituale, die mit Schlangen zu tun haben. Ich wollte hier nur eines zeigen. Eines in Amerika und dann zeige ich später noch eines in Europa. Und zwar, das sind die sogenannten Snake Handler. Das sind christliche Kirchen im Süden von Amerika und die interpretieren die Bibel dahingehend, dass sie sagen, da steht drinnen und ihr werdet Gift trinken und Schlangen aufheben und euch wird nichts passieren. Und die nehmen das sehr wörtlich dort und man sieht schon, der Herr hat hier Mokassinwasserschlangen und das glaube ich auch und eine Klapperschlange in der Hand und die nehmen die Tiere wirklich, die das volle Gift noch drinnen haben, also die Tiere werden, wenn die Giftzähne nicht gezogen, in die Hand, tanzen damit herum und sagen, Gott schützt sie. Wenn sie gebissen werden, lassen sie sich nicht behandeln und sagen, es ist ein Gottesurteil und sie sterben meistens oder sind zumindest schwer krank. Bei uns in Europa gibt es auch Schlangenbräuche und das gefällt mir immer sehr gut. Also wenn Sie mal die Zeit haben, fahren Sie vielleicht am 1. Mai nach Oberitalien in die Abruzzen. Dort findet jährlich ein Schlangenfest statt zum Ehren eines Mönches, der dort gelebt hat. Und der wird immer mit Wundertaten in Verbindung gebracht, dass er die Bevölkerung vor Bären geschützt hat und vor Schlangen. Und alljährlich macht man jetzt eine Prozession, indem man alle Schlangen, die man finden kann, fängt. Also wir haben hier, sieht man sehr schöne große Vierstreifennattern, also ungiftige Schlangen. Man sieht hier nochmal die Leute auch. Und dann wird diese ganze Statue mit diesen Schlangen behängt und man macht eine Prozession und es ist gut für die Schlangen, weil anschließend werden sie wieder freigelassen. Ja. Ein paar Vorurteile, mit denen Schlangen immer zu kämpfen haben. Also im Museum, wenn ich Schlangen habe und sie den Leuten auch zeige, höre ich oft, dass die Leute sagen, Schlangen sind Gift, sind kitschig, Schlangen sind kalt. Das stimmt überhaupt nicht. Also eine Schlange ist zwar ein wechselwarmes Tier, das heißt, es passt seine Körpertemperatur der Umgebungstemperatur an, was man sehr gut auf diesem Bild sehen kann. Also das ist eine Schlange, die hat ein Säugetier im Maul. Und das Säugetier hat natürlich eine wesentlich höhere Umgebungstemperatur also die Körpertemperatur ist die Umgebungstemperatur und die Schlange, sieht man sehr schön, hat ungefähr die gleiche Temperatur wie die Umgebung. Das heißt, wenn es warm ist, heizen sich die Schlangen auf, wenn es sehr kalt ist, sind sie eher inaktiv und können sich nicht so gut fortbewegen. Das zweite Vorteil ist, dass Schlangen ihre Beute hypnotisieren. Es sagen oft Leute zu mir, boah, die haben so einen starren Blick und die schauen uns so an. Und also das kommt einfach daher, Schlangen haben nicht, wie wir Menschen, die haben keine Augenlider, also die können nicht blinzeln, sondern Schlangen haben ein fest verwachsenes, kann man jetzt sagen unter Anführungszeichen, Augenlid. Das ist eine dünne Haut, die mit dem Auge verwachsen ist. Und die heißt, auch wenn sie schlafen oder ruhen, können sie die Augen nicht zumachen und haben, sie haben deswegen immer diesen starren Blick. Auch bei der Häutung, wie man das hier sehen kann, wird diese äußere Haut, dieses Lid mitgehäutet. Ja, und jetzt gehen wir in medias res und reden über unsere heimischen Schlangen. Oft kommt die Frage, Viper oder Otter, was ist das? Also eine Viper ist eine Giftschlange, eine Otter ist auch eine Giftschlange bei uns, nur ist es der umgangssprachliche Name dafür. Also das ist einfach ein Trivialname. Viper und Otter ist eigentlich das Gleiche. Oder eben eine Natter. Wir sehen hier alle heimischen Schlangen, die es gibt, also das ist eigentlich sehr wenig. Wenn man bedenkt, es gibt ungefähr 3000 Schlangenarten weltweit, 400 davon sind giftig und bei uns in Österreich kommen gerade einmal 6 vor. Sie werden sich wundern, 6, kann sie nicht zählen, da ist eine siebte. Und zwar diese hier. Ich werde halt was über sie erzählen, das ist eine Schlange, die bei uns bereits ausgestorben ist, das ist die Wiesenotter. Also sie gilt als ausgestorben, wir hoffen immer noch Tiere zu finden, aber ich glaube, es schaut sehr schlecht um die Schlange aus. Zwei momentan dieser Schlangen sind giftig. Über die Giftwirkung werde ich ganz kurz später noch sprechen. Ja, wie erkenne ich denn jetzt eine Giftschlange? Wenn ich im Gelände bin und ich sehe eine Schlange, wie erkenne ich sie? Die meisten sagen halt, ja okay, groß abgesetzter Kopf oder böses Aussehen, aber das funktioniert eigentlich meistens nicht so, sondern man muss die Pupille, man muss schon sehr nah rangehen und wenn man sieht, die Tiere haben eine senkrecht gestellte Pupille. Das ist bei dem Bild vielleicht nicht ganz gut zu sehen, aber wirklich ein gerader Schlitz, also ähnlich wie bei einer Katze. Und bei uns gilt aber nur, sage ich jetzt mal dazu, für unsere heimischen Schlangen. Also wenn sie im Ausland sind, funktioniert das nicht mehr, leider. Aber bei unseren heimischen Schlangen, wenn die Kopfoberseite, wenn da ganz viele kleine Schuppen sind, also wenn man das sieht man ganz deutlich, ich werde dann ein Vergleichsbild zeigen, dann handelt es sich um eine Giftschlange. Also hier sehen wir eine Kreuzotter und die haben natürlich auch diesen deutlich abgesetzten Kopf, aber lassen Sie sich nicht täuschen, es gibt auch durchaus Schlangen, die so einen abgesetzten Kopf haben können und das hier ist eine ungiftige Ringelnatter. Also die Ringelnatter bläst sich auf zur Abwehr, schaut sehr imposant aus, aber deutlich abgesetzter Kopf, aber keine Giftschlange, sondern eine Ringelnatter. Und da lassen sich dann viele manchmal täuschen. Ist auch der Sinn und Zweck. Schlangen haben unterschiedlichste Bezahnungen. Schauen wir uns mal das an. Das heißt, die Zähne sind alle gleichförmig und wir haben keinen Giftzahn ausgebildet. Also die Giftzähne sind immer in Rot dargestellt. Das wäre zum Beispiel ein typisches Gebiss einer heimischen Natter, also einer ungiftigen Schlange. Es gibt auch Schlangen, die haben Giftzähne weit vorne im Oberkiefer. Da ist aber der Giftzahnkanal nicht ganz schön ausgebildet, sondern es muss eine Furche, wo das Gift rausrinnt. Das wäre zum Beispiel eine Mamba, hätte so eine Bezahnung. Und dann gibt es noch Trugnattern, bei uns nicht heimisch. Und diese Trugnattern haben die Giftzähne ganz weit hinten im Maul. Und das heißt, wenn man wirklich gebissen wird, muss die Schlange schon an einem Finger, wenn man ganz tief drin ist im Maul, wirklich herumkauen, damit man überhaupt Gift abbekommt. Also das heißt, es ist relativ selten, dass es da zu Todesfällen kommt. Unsere heimischen Vipern haben so eine Bezahnung. Das heißt, sehr große Giftdrüsen mit einem wirklich ausgeklügelten Zahnsystem. Man nennt das eine solenoglyphe Bezahnung. Schauen wir uns das vielleicht einmal im Detail an, das kann man da nicht so gut erkennen. Aber die Zähne kann man erkennen, das ist das Wichtigste. Und zwar, die haben wirklich, wenn man sich vorstellt, eine Spritze, das funktioniert ganz gleich, das ist wie ein Injektionssystem. Sie haben einen geschlossenen Kanal, wo das Gift rausläuft und das ist von der Evolution her wirklich ganz toll gemacht, da die Ausfuhrgänge dieser Kanäle liegen nicht am Ende des Zahnes, sondern auf der Seite. Und das hat einfach den Zweck, dass wenn die Schlange in die Beute beißt, würde sonst der Giftkanal verstopft sein, wenn das am Ende wäre. Wenn er auf der Seite ist, kann das Gift leicht austreten. Also das ist evolutiv wirklich gut mitgedacht. Hier haben wir die Giftdrüsen. Das heißt, Schlangen können das sehr wohl dosieren. Diese Giftdrüsen sind mit Muskeln versehen. Und das Gift ist natürlich das Wertvollste, was eine Schlange hat. Das heißt, sie kann es sehr wohl dosieren bei einem Biss, wie viel Gift sie abgibt. Es gibt Bisse, die sind giftfrei. Das heißt, man wird von einer Giftschlange gebissen, habe ich auch bei Kollegen erlebt, und es war gar kein Symptom zu erkennen. Kann viel Gift abgegeben werden, wenig Gift, also das kommt je auf die Situation an. Warum haben Schlangen das Gift? Das dient einerseits zum Immobilisieren der Beute, ist ganz klar. Das heißt, das Tier stirbt, die Schlange kann dann das Tier fressen. Andererseits dient es auch zur Verdauung. Weil Sie müssen sich vorstellen, Schlangen zerkauen ja nicht wie wir Menschen das Essen, sondern sie schlucken das Beutetier im Ganzen. Und wenn das dann im Körper ist, dann würde das relativ schnell verwesen. Das heißt, das Gift dient auch dazu, dass wirklich die Beutetiere sehr schnell zersetzt werden und dann aufgenommen werden und im Inneren keine Vergiftung zustande kommt. Unsere heimischen Nattern haben natürlich kein Gift, aber die Enzyme sind so stark im Speichel, dass sie ungefähr die gleiche Funktion haben wie dieses Gift. Ja, kurz im Porträt unsere Giftschlangen. Das hier ist ein sehr schönes Kreuzotternweibchen. Deutlich zu erkennen an der Färbung. Was um die Verbreitung, wenn wir uns das anschauen, also wir befinden uns hier in Linz, das heißt, sie haben die nächste Verbreitung im Norden, also im Mühlviertel gibt es Tieflandpopulationen, die leben hauptsächlich in Mooren und Feuchtwiesen. Ansonsten ist die Kreuzotter ein Tier der alpinen Regionen. Der hochmontanen alpinen Regionen sieht man auch hier sehr schön. Im Osten, also im Flachland, fehlt sie gänzlich. Also alle Anrufe, die ich immer kriege in Wien, Umgebung, ich habe eine Kreuzotter im Garten, das ist garantiert keine Kreuzotter, aber die Leute glauben das halt. Auch der Laie kann sehr schnell Kreuzottern vom Geschlecht her im Gelände unterscheiden. Und zwar sind Schlangen, die einen Geschlechtsdimorphismus aufweisen. Das heißt, die Weibchen schauen anders aus als die Männchen. Weibchen werden deutlich größer und sind bräunlich gefärbt. Die Männchen hingegen haben immer so eine graue oder schwarze Färbung. Also wenn Sie mal draußen unterwegs sind, das Glück haben, eine Kreuzotter zu sehen, können Sie anhand der Färbung schon sehr schnell sagen, um welches Geschlecht es sich bei dem Tier handelt. Hier haben wir zwei Otternmännchen, schwarz gefärbte Tiere, also das habe ich noch vergessen zu sagen. Es gibt bei den Kreuzottern durchaus unterschiedliche Farbvarianten. Es gibt manchmal auch rein schwarze Tiere. Es gibt auch kupferfärbige Tiere. Die rein schwarzen Tiere werden Höllenottern genannt und die kupferfärbigen werden eben Kupferottern genannt. Die schwarzen Tiere haben natürlich auch den Vorteil, dass sie sehr gut Wärme aufnehmen können. Und die Kreuzotter ist eine der wenigen, oder nicht die einzige Schlange, die den Polarkreis überschreitet. Und zwar hat zum einen, dunkle Färbung hilft auf jeden Fall, aber zum anderen haben sie etwas entwickelt, sie können die Rippen sehr breit abspreizen, das heißt, sie haben eine Oberflächenvergrößerung des Körpers und da kann dann sehr viel Wärme aufgenommen werden und die Schlangen können so also auch in sehr kühlen Regionen überleben. Im Frühjahr sieht man, wenn man wirklich großes Glück hat, manchmal Männchen in so einer Stellung und zwar ist es ein sogenannter Kommentkampf. Das heißt, die Männchen ringen um die Weibchen. Da gibt es Paarungsplätze eigen im Frühjahr, die ausgesucht werden und die Männchen versuchen dann auf unblutige Weise, also sie beißen sich auch nicht dabei, sich gegenseitig niederzuringen. Und das überlegene Männchen gewinnt, das andere flüchtet und das Tier kann sich dann eben mit dem Weibchen paaren. Die zweite Giftschlange ist die Hornviper und das ist mein besonderer Liebling, muss ich sagen, weil wenn man sich das anschaut, die Tiere sind wunderschön. Also wir haben sehr viele Farbvarianten. Man muss dazu sagen, in Österreich gibt es halt hauptsächlich graue Tiere und braune Tiere, aber es sind immerhin die größten Tiere innerhalb der Art. Also in Österreich haben wir wirklich die größten Hornvipern. Sie erreichen hier auch die nördliche Verbreitungsgrenze und also wir haben im Museum ein Tier, das ist 90 cm groß, also das ist schon sehr groß. Und Sie sehen, es gibt Tiere von Orange über Gelb, ich habe auch schon Blauvarianten gesehen, helles Grau, also wirklich wunderschön. Warum heißt sie Hornviper? Ganz einfach, weil sie vorn ein Horn ausgebildet hat. Das kann man auch im Gelände sehr leicht ansprechen, das Tier, sehr leicht erkennen. Ich habe sie nochmal in groß. Das Horn besteht aus ganz vielen kleinen Schilden und die Funktion dieses Horns ist bis heute fraglich. Also überhaupt, viele Schlangen bilden so Fortsätze aus. Also das haben wir in mehreren Arten, ist das entwickelt. Man weiß nicht ganz genau, wozu das ist. Manche spekulieren, die Tiere leben also in Geröllfeldern und in sehr sonnenexponierten Plätzen und sie meinen, das ist irgendwie eine Gestaltsauflösung im Gelände, aber das ist nur eine Hypothese, weiß man nicht. Das Tier hat auch einen zweiten Namen, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, das heißt nicht nur Hornviper, sondern auch Sandotter. Und zwar Sandotter deshalb, weil der Beschreiber, der Carl von Linné, hat ja den Namen gegeben, den wissenschaftlichen Vipera Amodytes. Und Amodytes heißt so viel übersetzt vom Griechischen wie Sandtaucher. Er hat das Tier aber verwechselt bei seiner Namensgebung, weil auf Sand leben diese Tiere ganz gewiss nicht, sondern sie leben wirklich am Geröll. Das ist eigentlich wirklich der falsche Name. Daher ziehe ich Hornotter vor. Die Verbreitung ist sehr klein, wir sehen schon, es ist ein sehr sonnenliebendes Tier, sehr wärmeliebend. Sie kommt nur in der südlichen Steiermark vor und da haben wir vielleicht 3 Plätze oder 5 Plätze, wo sie noch vorkommt und ansonsten in Kärnten. Ist aber in ihrer Zahl auch schon im Rückgang begriffen. Man kann die Tiere auch unterscheiden, und zwar sie hat also ein sehr weites Verbreitungsgebiet, also von Österreich abwärts den ganzen Balkan bis nach Asien rüber. Und anhand der Schwanzunterseite kann man sehr schnell sagen, woher das Tier ist. Nämlich Tiere aus Österreich und aus dem nördlichen Balkan haben eine rötlich gefärbte Schwanzunterseite. Alle anderen haben eine grünlich bis gelbliche Schwanzunterseite. Also das heißt, wenn man ein Tier in die Hand kriegt, man dreht es um, schaut gleich mal, kann man schon sagen, okay, da und daher ist das Tier. Ja, jetzt leider zu einem sehr traurigen Thema. Das ist, wäre die dritte Giftschlangenart, die bei uns in Österreich vorgekommen ist. Das ist die Wiesenotter. Ein wunderschönes Tier. Keine sehr große Giftschlange, wird nur bis 60 cm groß und sie ernährt sich von Insekten, also von Heuschrecken. Und man muss dazu sagen, also die Tiere waren früher bei uns wirklich weit, also nicht weit verbreitet, aber sie waren zahlreich vorhanden, weil die Verbreitung ist sehr klein. Und zwar hat es nur gegeben im Wiener Raum, also sogar im Stadtgebiet von Wien hat es die Tiere gegeben und dann die ganze Bahndorfer Platte rüber bis zum Neusiedler See. Aber alte Literaturstellen sagen, dass es tausende Tiere zum Beispiel im Schlosspark von Laxenburg gegeben hat. Und ich muss dazu sagen, die Tiere sind natürlich auch bei dieser Kopfprämienaktion zu Schaden gekommen und wir haben im Museum wirklich tausende dieser Köpfe liegen, wo man die Tiere früher wirklich gesammelt hat. Also wir können dadurch schon Rückschlüsse ziehen auf die Dichte, die geherrscht hat. Was ist jetzt das Problem? Also die Tiere bevorzugen wirklich große Weidenflächen, also so busterartiges Gelände mit einer großen Heuschreckendichte und die Wiesen sollten vor allem auch feucht sein, immer wieder dazwischen. Heutzutage baut man überall Landwirtschaft, man baut Dörfer hin, man baut landwirtschaftliche Betriebe hin, das Wasser wird abgezogen, vor allem im Neusiedlerseegebiet hat man sehr viel Weinwirtschaft, das heißt, das Wasser wird woanders benötigt, die Wiesen sind sehr trocken, es wird natürlich auch Spritzmittel ausgetragen, das heißt, die Insektendichte geht zurück. Zusätzlich haben wir natürlich eine enorm hohe Wildschweindichte, zum Beispiel im Neusiedlerseegebiet. Wildschweine fressen Giftschlangen, fressen diese kleinen, vor allem Jungtiere. Das ist eine enorme Bedrohung und es wurden sehr viele Fasane ausgesetzt für die Jagd. Und Fasane fressen, wie wir wissen, auch Schlangen. Das heißt, mittlerweile ist es so, traurig aber wahr, dass wir den letzten belegten Fund haben vom Jahr 1972. Und seither, in den 80er Jahren, hat angeblich jemand noch ein Tier gesehen, aber seither haben wir keine einzige Sichtung. Also wir gehen jedes Jahr raus, versuchen auch zu kartieren, also das heißt, zu suchen nach den Tieren, zu schauen, ob wir noch welche sehen. Bisher haben wir leider kein Tier finden können. Also eine ganz tolle Aktion, das wollte ich auch noch sagen. Also ich habe auch hier die Homepage angegeben, falls das jemanden interessiert, dass man hier nachschauen kann. Man kann auch selbst hinfahren. Ist ein Programm der ungarischen Kollegen, weil von unserer Wiesenotter gibt es auch noch eine Restpopulation im Kiskunchak Nationalpark in Ungarn. Und die haben ein großes Live-Projekt dort gestartet, um diese bedrohte Schlange wirklich sie zu züchten und in angekauften Gebieten, die man wieder renaturiert und auch natürlich im Nationalpark auszusetzen, um wieder die Population zu stärken. Das funktioniert sehr gut. Man sieht hier die Anlagen, wo die Schlangen gehalten werden und hier auch die Hälterungsbehälter für die Jungtiere. Hier haben wir so ein Jungtier, das habe ich gefunden in einer Freianlage. Also wirklich ein sehr schönes, kleines Tier. Sie sehen schon, es ist eine Giftschlange, aber der Kollege nimmt es einfach so mit der Hand. Also da kann eigentlich sehr wenig passieren in dem Fall bei der Wiesenotter, weil das Gift ist nicht sehr stark. Ja, und die Kollegen setzen mittlerweile wirklich Tiere im Freiland aus. Die Bevölkerung weiß auch davon, also das findet auch durchaus Unterstützung. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Projekt. Wenn Sie Wiesenottern wirklich einmal lebend sehen wollen, dann gehen Sie in den Tiergarten Schönbrunn. Weil der Tiergarten Schönbrunn beteiligt sich auch an diesem Live-Projekt und in diesem Behälter hier, in diesem Gehege, werden sehr schön Wiesenottern gezeigt und man kann die Tiere auch mal anschauen, wie das wirklich ausgeschaut hat, das Tier, das eigentlich mal bei uns gelebt hat. Ja, bleiben noch unsere heimischen Nattern. Allen voran die größte heimische Natter, das ist die Esculap-Natter, die Ringelnatter, die Würfelnatter und die Schlingnatter. Ich sage noch ein paar Worte zu jeder einzelnen Art, weil sie gehören genauso vorgestellt. Das ist ein schönes Porträt, eine schöne Porträtaufnahme einer Aesculapnatter, die eigentlich allen schon durch den Namen bekannt ist, weil natürlich dieses Symbol, der Stab des Aesculap, also des römisch-griechischen Gottes Asklepios, ist ja das Zeichen der Ärzteschaft. Man muss aber dazu sagen, das ist wahrscheinlich fälschlicherweise, weil das ist nämlich keine Schlange, sondern wie man mittlerweile weiß, ist das wahrscheinlich ein Wurm, ein Bandwurm, der Medina-Wurm, und zwar klebt er im Darmbereich und man entfernt den so, indem man ihn über einen Steckerl wickelt. Ein Ende, das macht man auf den Bauch, dann wickelt man das Ende vom Bandwurm um einen Steckerl und dreht ihn ganz langsam heraus, dass er nicht abreißt. Und man vermutet mittlerweile, dass dieses Symbol einen Bandwurm darstellt. Aber immerhin heißt es heute noch Stab des Aesculap. Es ist unsere größte heimische Schlange, die bis zu 2 Metern groß werden kann. Und man muss auch sagen, eigentlich die bissigste. Also wenn man sie fängt, durchaus eine wehrhafte, große Schlange, die sehr gern in Bäumen lebt, gut klettern kann, aber auch schwimmen. Sie ist in den südlichen Gebieten, in den wärmeren Regionen in Österreich verbreitet, in Vorarlberg zum Beispiel und in Tirol, bis auf 2 Isolate im Inntal fehlt sie gänzlich. Die Jungtiere werden sehr oft verwechselt, also wir kriegen oft Anfragen und fragen die Leute, oh, ist das eine Ringelnatter? Weil die Jungtiere haben genauso einen gelben Halbmond, der dann mit zunehmendem Alter, wenn die Schlangen groß sind, verschwindet. Bei erwachsenen Tieren kann er manchmal noch leicht angedeutet sein, aber meistens eben haben das nur die Jungtiere. Und das wäre jetzt eine Porträtaufnahme einer jungen Aesculapnatter. Die wohl heimlichst lebende Schlange, weil eine Dame hat mir ja schon ein Foto gezeigt von der Schlingnatter oder Glattnatter, ist eben die Schlingnatter. Wir kriegen ganz wenig Sichtungen dieser Tiere im Museum, also die lebt sehr versteckt und daher kennt sie wahrscheinlich auch fast niemand. Sie hat 2 Namen, also Schlingnatter zum einen, weil sie ihre Beute umwickelt, also wie eine Riesenschlange, und sie dann frisst. Und zum anderen heißt sie auch Glattnatter, und das kann man sich schon vorstellen, weil wenn man das anschaut, die Schuppen sind ganz glatt, extrem glatt. Die Verbreitung, also in Österreich wirklich, wir vermuten, dass sie in Österreich überall verbreitet ist. Wenn Sie sich aber die Verbreitungskarte anschauen, haben wir hier natürlich Lücken. Und diese Lücken sind einfach Verbreitungslücken, die auf Kartierungslücken zurückzuführen sind. Das heißt, man hat die Schlange einfach noch nicht gesehen dort. Aber vorkommen wird sie wahrscheinlich in ganz Österreich, nehmen wir an. Daher sind wir für Fundmeldungen natürlich immer offen und die sind sehr gefragt von Schlingnattern. Was ja oft zum Verhängnis wird, ist, dass die Leute sie mit einer Kreuzotter verwechseln. Ich habe schon gesagt, ich kriege oft in Wien Umgebung Meldungen, ich habe eine Kreuzotter im Garten, ganz sicher, kommen, tun sie was. Ich fürchte mich wegen der Kinder, wegen der Haustiere, überhaupt wegen allen. Und wenn man schnell hinschaut, ist natürlich auf den ersten Blick, kann sie schon verwechselt werden mit einer Kreuzotter. Aber bei genauerer Betrachtung, die Kreuzotter hat ein durchgehendes Zickzackband, das der Schlingnatter immer fehlt. Noch dazu hat die Kreuzotter wirklich Schuppen, die sind immer mit einem Kiel versehen. Das heißt, sie hat eine ganz raue Haut. Und die Glattnatter, auch genannt, hat natürlich eine ganz, ganz, ganz glatte Haut. Also wenn man ein bisschen näher hinschaut, sieht man das sogar als Laie auf den ersten Blick. Das ist keine Kreuzotter. Aber eben werden oft erschlagen, weil sie eben verwechselt werden. Sehr interessant finde ich auch bei dieser Natternart, also ich habe das noch nicht erwähnt, zur Fortpflanzungsbiologie, die Giftschlangen kriegen ja lebende Jungen. Das heißt, sie setzen fertig entwickelte Jungen ab, die wirklich nur mehr eine ganz dünne, durchsichtige Eihülle haben. Und das fertige, frisch entwickelte Schlange schlüpft sofort aus dieser Haut und lebt. Die Nattern bei uns legen alle Eier und kommt natürlich zu einer Entwicklung im Ei, bis die jungen Schlangen dann schlüpfen. Die einzige, die da anders ist, ist die Schlingnatter. Die Schlingnatter kriegt nämlich wie die Vipern auch lebende Junge. Ja, und das ist ein Tier, das wahrscheinlich alle kennen. Das ist die Ringelnatter. Also das ist wirklich die häufigste Schlange in Österreich. Sehr schön zu erkennen an diesen Halbmonden mit dem schwarzen Hinterhauptfleck. Und Verbreitung natürlich ganz Österreich. Sie fehlt halt natürlich vor allem in den alpinen Regionen, aber ansonsten wirklich überall verbreitet. Hauptsächlich dort, wo es Gewässer gibt, wo es sehr feucht ist. Aber es wurden auch schon Tiere gefunden, die extrem weit vom nächsten Gewässer entfernt sind und wirklich in trockeneren Gebieten leben können. Die Tiere ernähren sich hauptsächlich von eben, wenn am Gewässer, von Amphibien, von Kalkwappenlarven, aber auch von Fröschen. Ein schönes Bild, das habe ich Ihnen vorher schon gezeigt, dass die Tiere können auch durchaus den Kopf so aufspreizen und wirken dadurch natürlich wie eine Giftschlange. Manchmal kommt es auch vor, dass man Tiere hat, die keine Färbung haben, also das heißt, die gelben Flecken sind nicht vorhanden, das Tier ist kohlrabenschwarz. Und ich hatte auch schon Schlangen manchmal, die wirklich schwarz waren und so den Kopf aufgeblasen haben und sich wirklich gebärdet haben wie eine Giftschlange. Und habe ich auch zweimal hinschauen müssen und gedacht habe, oh Gott, ein Ringelnatter. Was sie auch tun können, das können viele Schlangen, das kann zum Beispiel auch die Würfelnatter oder das kann zum Beispiel auch die heimische Esklabnatter. Wenn sie bedroht werden, da muss man sie aber schon arg ärgern, dann stellen sie sich tot. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, also das ist hier so eine sterbende Schlange, das ist wirklich sehr theatralisch, das heißt, die Tiere werfen sich hin, ringeln sich zusammen, reißen das Maul auf, bewegen sich nicht mehr und das Tüpfelchen auf dem I ist dann natürlich noch, manchmal können sie auch einen Blutstropfen abgeben beim Maul. Und das rinnt dann so runter und schaut sehr dramatisch aus und die Schlange hofft dadurch so von ihrem Feind oder Fressfeind sozusagen, dass der ablässt von ihr und weitergeht, weil das eben so erschreckend ist. Ja, und die letzte Schlange ist die Würfelnatter. Die kennen wahrscheinlich die wenigsten, weil es kommt natürlich in Österreich nur in ein paar Gebieten vor. Man sieht schon, es ist eine sehr wärmeliebende Schlange, kommt nur an den Flusssystemen in Kärnten, also am Alpen-Ostrand vor und eben ganz wirklich nur auf den Osten beschränkt und auf den Süden Österreichs. Würfelnatter heißt sie deshalb, weil sie so ein würfelartiges Muster hat am Körper. Ich habe noch ein Foto, wo man das besser sieht. Und es ist eine Wasserschlange. Also sie lebt wirklich hauptsächlich im Wasser, jagt auch im Gegensatz zur Ringelnatter, die auch am Land jagen kann, nur im Wasser und ist hauptsächlich ein Fischfresser. Also sie frisst vornehmlich Fisch. Warum eine Wasserschlange? Man sieht schon, die Nasenöffnungen sind oberständig. Das heißt, wenn man im Wasser schwimmt, dass man noch Luft kriegt. Die Augen sind auch leicht oberständig, um ein Zehen im Wasser, wenn man schwimmt, also zu erleichtern. Hier zwei schöne Bilder aus dem Nationalpark Deiertal. Die Tiere können sehr lang tauchen und jagen dort aktiv nach Fisch. Und auf diesem Foto, finde ich, kann man das ganz schön sehen, warum sie Würfelnatter heißt, weil sie eben so ein würfelartiges Muster hat. Ja, das war es einmal zu den heimischen Schlangen. Ich freue mich schon auf Ihre Fragen und habe aber noch etwas in eigener Sache. Und zwar, wir sammeln ja Fundmeldungen von Amphibien und Reptilien aus ganz Österreich. Ich führe da eine Datenbank im Naturhistorischen Museum. Und wenn Sie Tiere in freier Wildbahn beobachten oder auch wenn Sie sie im Garten haben, dann wäre es schön, wenn Sie diese Funde auch melden würden, weil wir verwenden sie wieder für neue Verbreitungsatlanten oder dass wir uns zum Beispiel ganz interessante Vorkommen auch selbst anschauen. Also wir verwenden sie auch für Forschungszwecke. Und man kann das auf zwei Homepages melden, auf www.herpetofauna.at oder, das wäre zu lang, das habe ich Ihnen schon jetzt hergeschrieben, wenn Sie auf die Museumsseite gehen, herpetologische Sammlung, finden Sie Funde melden und da kann man das eingeben und man kann auch ein Foto mitschicken. Also am liebsten haben wir es, wenn man ein Foto mitschickt, damit wir die Tiere auch verifizieren können, damit wir sagen, okay, das ist wirklich richtig bestimmt. Ja, dann sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und danke auch den Bildautoren, die die Bilder zur Verfügung gestellt haben. Und ich freue mich schon auf eine angeregte Diskussion.
Vielen Dank. Ja, wenn wir dann diskutieren, würde ich Sie bitten, dass Sie auch, wenn wir heute wenig Leute sind, aufs Mikrofon warten, weil wir zeichnen ja jeden Vortrag auf, sodass er im Internet nachhörbar ist. Und damit man Ihre Frage auch gut versteht, wäre es wichtig, dass Sie, wenn Sie eine haben, der Kollegin hinten zeigen, dass Sie sprechen wollen oder mir zeigen und dann aufs Mikrofon warten. Ich hätte ganz kurz eine Frage dazu und zwar, also wir wissen schon, die Schlange hat sozusagen prinzipiell einen schlechten Ruf, aber diese Kopfprämie, war das wirklich so, dass es so viele Fälle gab, die dafür gesprochen hätten?
Nein. Also reine. Nein, das war reine Panikmache. Es hat auch, also man, der letzte Tote, das kann man gar nicht mehr so genau recherchieren, also die letzten 30 Jahre hat es keinen Vorfall gegeben und davor wahrscheinlich auch in den letzten, also in den letzten 60 Jahren hat es vielleicht zwei Fälle mal gegeben. Das betrifft aber hauptsächlich, muss ich leider dazu sagen, entweder ganz kleine Kinder, also es hat jetzt in Serbien einen Todesfall gegeben mit einer Hornviper, wo der Vater die Hornviper gefangen hat, wegschleudern wollte und er hat sie in den Kinderwagen geschleudert und das Kleinkind ist natürlich am Giftbiss verstorben. Ansonsten oder Menschen, die extreme Allergiker sind, also man kann ja auch von einer Biene sterben, wenn man gestochen wird. Ansonsten wird es bei unseren heimischen Schlangen wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass man stirbt.
Das hätte mich nur interessiert, eben wie muss man sich das vorstellen, angenommen, man wird jetzt von einer Kreuzotter gebissen, wie ist das?
Na okay, wenn man von einer Kreuzotter gebissen wird, man muss einmal dazu sagen, das Gift der Kreuzotter ist ungefähr gleich, so gleich giftig wie das einer Diamantklapperschlange, also sehr giftig. Nur die Giftmenge, die produziert wird, ist so extrem gering, dass es eigentlich nicht sehr schlimm ist. Man kann haben eine Schwellung der Bissstelle, auf jeden Fall. Und natürlich kann man auch Atembeschwerden kriegen. Also das Gift ist immer aus mehreren Komponenten zusammengesetzt. Manche Komponenten greifen eben die Muskelgewebe an und die Blutzellen. Manche gehen rein aufs Nervensystem, dass man zum Beispiel Atemnot kriegt oder eben Herzrasen, solche Sachen. Aber bei unseren, wenn man gebissen wird, man wird vielleicht einen leichten Schwindel kriegen und eine erhöhte Schwellung. Das Problem ist nur, dass sich die meisten Leute so aufregen, falls das einmal passiert, dass sie von einer Schlange gebissen werden, dass das eher das Problem ist. Also, dass sie dann wirklich Probleme kriegen aufgrund dieser starken Aufregung. Wobei Bissfälle in Österreich, wenn was ist, steht das sofort in der Zeitung. Also wir haben letztes Jahr 2 Fälle gehabt, wo Leute von einer Kreuzotter gebissen worden sind und denen geht es beiden wieder gut. Nein, die leben schon. Ich kann nicht sagen, es geht ihnen gut.
Wo ist das Mikrofon nehmen?
Von diesem Öko-Heft. Das war ein sehr interessanter Bericht über die Kreuzottern eben. Und seither habe ich eigentlich wirklich wenig Angst. Weil da ist einem die Angst genommen worden. Erstens sind sie sehr scheu. Ich erlebe das in Vorderstoder, weil das ist 1000 Meter hoch. Wir haben da ein Haus. Und da sind sie natürlich überall vertreten. Also, aber sind natürlich sofort weg.
Natürlich.
Die sind so scheu, also wenn ich da mit den beim Blumenbeet oder Steinen oder so, also man müsste wirklich angreifen.
Nein, es ist ja so, also Schlangen können ja nicht hören. Also wenn sie jetzt also irgendwie rufen oder schreien oder sonst was tun, Schlangen hören nicht, wie wir Menschen. Also die haben ja kein Außenohr, wenn man sich das anschaut bei den Fotos. Sie haben ja kein Ohr. Sie haben nur ein Innenohr ausgebildet. Das heißt, sie können Vibrationen wahrnehmen. Wenn man geht, dann spüren sie diese Vibrationen. Und normalerweise, das normale Verhalten einer Schlange ist, dass sie entweder ganz ruhig bleibt und so hofft, okay, hoffentlich sieht man mich nicht, oder sie flüchtet. Und sie kann das relativ auf weite Entfernung wahrnehmen, diese Vibrationen. Das heißt, wenn man mal eine Giftschlange oder eine Schlange überhaupt sieht in Österreich, dann kann man sie eh freuen. Weil dann hat man sie sozusagen überrascht. Und dann kann man das eigentlich nur genießen und sie anschauen. Und wenn man nicht hingreift oder sie probiert zu fangen, dann passiert überhaupt nichts. Also der letzte Bissfall einer Kreuzotter war einmal, dass sein Vater eine Kreuzotter gefangen hat und er hat seinen Buben in die Hand gegeben zum Fotografieren, weil er gedacht hat, das ist ein Ringelnatter. Und da ist eben das Kind dann gebissen worden, aber es ist auch nichts passiert. Also das ist.
Darf ich noch eine Frage stellen? Ich habe im Garten, ich wohne am Fuß vom Botanischen Garten, am Bauernberg, und wir haben, ich bezeichne es bereits als Hausschlange, weil sie war vorigen Herbst da vor unserem Geräteschuppen, geht gar nicht weg. Na? Also die sind überhaupt, die muss ich mit dem Stock antupfen, damit sie überhaupt passiert. Und jetzt war es vorgestern wieder auf der Terrasse, wir haben da so ein großes Efeu-Gestrüpp und so. Also die ist braun. Ich weiß nur nicht, was ist es denn für
eine? Könnte eine Esculapnatter sein oder bei Ihnen Schlingnatter genauso. Eine von den beiden.
Ein schönes Braun.
Ein ganz schönes
olivfärbiges.
Ja, dann ist es Esculapnatter
sein. Und wird schön lang.
Ja. Und Esculapnattern sind sehr ortstreu. Also wenn Sie mal wo sind, dann bleiben Sie auch dort.
Ja, wir sagen bereits Hausnatter. Wie alt werden Sie denn?
Die können relativ alt werden. Also man weiß es nicht genau. Das ist ja immer das Problem, weil es gibt wenig Freilandstudien. Aber so 10 Jahre habe ich schon mal gehört, dass sie werden können. Ich meine, vielleicht, wenn wo eine ist, sind auch mehrere. Und wenn sie der Schlange was Gutes tun wollen, dann vielleicht haben sie einen Komposthaufen oder irgendwas, wo sie
alles.
Die Eier reinlegen haben
alles, wenn man
und natürlich also die Tiere
gefällt ihnen wohl. Und dann haben, da muss ich noch was Lustiges sagen, wir haben ein kleines Schwimmbecken als Kaulquappen Becken praktisch benutzt. Ich setze das jedes Jahr, setze ich die Kaulquappen ein, jetzt mache ich es natürlich nicht mehr. Weil die fressen ja die Kaulquappen raus, hat mir wer gesagt. Also die waren ja immer weg, die Kaulquappen.
Naja, also das weiß ich nicht. Also muss ich wirklich sagen, sie gehen ins Wasser, aber ihre bevorzugte Beute ist das nicht. Also die fressen also hauptsächlich Eidechsen, die fressen kleine Vögel, also Nestjunge zum Beispiel. Sie räumen sehr gern manchmal auch Nester aus. Aber die bevorzugte Beute will ich das nicht sehen.
Das stimmt auch, weil wir haben keine Angst.
Aber sie haben auch wahrscheinlich dann keine Mäuse, weil nämlich die Schlangen natürlich auch sehr gern Mäuse fressen.
Könnte ich nicht behaupten.
Und das dann müssen sie noch mehr Schlangen. Wir müssen schauen, dass wir mehr Schlangen kriegen.
Jetzt, da hinten hat man eine Frage und hier vorne.
Stimmt stimmt es, dass es auf den britischen Inseln keine Giftschlangen gibt?
Nein, es stimmt nicht. Es gibt Kreuzottern.
Ja, doch.
Ja. Aber in Irland gibt es keine Schlangen, wie der Roman.
Ah. Mhm. Und eine zweite Frage, die Zähne sind ja nach hinten gerichtet.
Ja.
Kann eine Schlange ein Beutetier, das sie einmal gefasst hat und wo sie dann vielleicht raussteht, dass es zu groß ist zum Schlucken, kannst du es wieder loslassen?
Ja, ja, kannst. Die Schädel sind so dehnbar, dass sie das wieder rausziehen kann und durchaus wieder auswürgen kann.
Ah, ja.
Sie würgen es auch manchmal so aus, also wenn irgendwas nicht passt, wenn sie in dem Moment gestört werden, wenn sie gerade fressen, dann würgen sie es manchmal auch wieder aus. Oder wenn es zum Beispiel auch zu kalt wird und die Schlange merkt, das ist jetzt da eindeutig zu kühl, speiden sie das manchmal auch wieder aus.
Ich habe einmal so eine Szene gesehen mit einer halbwüchsigen Ringelnatter und einem großen Frosch. Da haben wir gedacht, na, wie geht das aus?
Ich meine, es passiert oft, dass Ringelnattern und Frösche, ich meine, da gibt es sehr skurrile Fotos, dass sie den Frosch fressen und der Frosch verspeut sich so im Maul, dass sie ihn wirklich nicht mehr rauskriegt. Und meistens verendet dann der Frosch und die Ringelnatter. Aber das kommt eigentlich nur bei Ringelnattern vor. Aber selten, aber es gibt Fotos. Und es gibt auch, wir haben auch einen Beleg im Museum mit der Schlange und dem Frosch.
Frau Hauser, Frage bitte. Mich interessiert das Häuten der Schlangen. Mhm. Gibt es Schlangen, die sich nicht häuten? Nein. Schlangen häuten sich also alle. Und warum ist das
ja
so? Wo ist der Sinn?
Sie müssen sich vorstellen, wir Menschen häuten uns ja eigentlich auch immer. Nur merkt man es nicht so. Also wenn wir duschen und wir trocknen uns mit dem Handtuch ab, dann ribbeln wir immer ein bisschen einen Teil unserer Oberhaut ab. Ja. Schlangen können das nicht. Schlangen müssen ihre Haut im Ganzen abstreifen. Und zwar deshalb, weil sie wachsen. Ganz einfach. Das heißt, die Schlange wächst, die äußere Haut wächst nicht mit und die ist dann irgendwann zu eng. Das ist wie eine Bluse oder was, die man anhat, die zu eng ist, will man da raus. Und bei den Schlangen passiert es dann so, also wenn sie eine gewisse Größe erreicht hat, wenn sie gewachsen ist und die äußere Haut ist zu eng, dann löst sich diese obere Haut ab und die Schlangen kriegen dadurch auch so einen ganz trüben Blick, weil wie wir das gehört haben vom Vortrag auch das Auge wird, das äußere Auge wird mitgehäutet. Dann kriegt die Schlange einen ganz trüben Blick. In der Zeit sind die Tiere auch relativ, sage ich jetzt mal, aggressiv, weil sie einfach schlecht sehen. Ganz klar. Und dann geht sie irgendwo hin, wo sie diese obere Haut also abstreifen kann. Also das heißt, sie reißt es auf von beim Maul und schlüpft dann wie so ein Gewand raus im Ganzen. Und das nennt man Natternhemd. Und natürlich, je jünger die Schlangen sind, desto öfter häuten sie sich, weil sie ja sehr schnell wachsen. Je älter sie werden, desto langsamer ist das Wachstum. Und dann ist die Häutung natürlich auch sehr in größeren Abständen.
Eine Frage? Der Vortrag trifft sich sehr gut heute bei mir. Bin ich auf dem Ötscher rauf und glaube, eine Kreuzotter gesehen zu haben, aber jetzt weiß ich nicht genau, ob es nicht doch eine Schlingnatter war, hätte auch sein können.
Am
aber
Ötscher schließt gleich meine erste eher, Frage am Ötscher an. Glaube ich eher Kreuzotter.
Eine Kreuzotter wahrscheinlich. Sein, ja. Sind die Kreuzottern die einzigen Schlangen, die in höheren Lagen?
Nein, also es gibt, also die Hornwippern gehen auch relativ hoch rauf. Also, und es gibt zum Beispiel auch von der Esculapnatter in Österreich einen Fund, aber ich sage nur einen, der auf 1600 Meter ist. Aber das ist schon sehr eine Ausnahme. Aber die Kreuzottern sind schon die der montanen Regionen, also die dominierende Art im Gebirge. Aber es könnte schon sein, dass wir eine gesehen haben.
Ja, ich glaube, sie war, wie gesagt, ganz schnell weg. Ich habe es gerade noch reinhuschen sehen und so eine graue war es, also müsste es ein Männchen.
Nein, das war ein Kreuzottern.
Jetzt beim Runterfahren gerade von durchs Donautal habe ich große Esculapnatter direkt neben dieser vielbefahrenen Straße gesehen und die hat auch keine Anstalten gemacht, dass weggegangen ist. Mhm. Sie hat dann so versucht, in so Erdlöcher reinzukriechen. Mhm. Aber wohnen tun sie höchstens in loser Erde, nehme ich an, oder in Kompost.
Nein, sie wohnen gar nicht da drinnen. Sie wohnen irgendwo im Geäst. Also die klettern sehr gut, sind Baumkletterer oder in Totholzhaufen sind sehr gern und halten sich auf. In den Boden geht der Esculapnatter nicht. Mhm. Die wird nur irgendwie wahrscheinlich Panik gehabt haben und versucht haben, irgendwie da wegzukommen. Und das ist natürlich auch das Problem in Österreich, dass die Straßen, die sind alle sehr warm und im Sommer speichert der Asphalt die Wärme. Die Schlangen brauchen diese Wärme, um sich aufzuwärmen. Und jetzt passiert es oft, vor allem auch im Gebiet in Ostösterreich, wenn man da sofort, also wir fahren oft nach Carnuntum raus, da liegen oft sehr viele Schlangen auf der Straße und die werden natürlich dann auch überfahren. Ja. Wenn man nicht so wie wir dann aussteigt, sie nimmt und auf die andere Seite trocknet.
Und das ist relativ leicht möglich, ohne dass man gebissen wird, beziehungsweise wenn man gebissen wird, ist es nicht so schlimm.
Wenn es ein Esculapnatter ist, tut der Biss schon weh, muss man sagen, weil die Zähne sind doch recht lang und es kann schon wehtun. Würde ich sagen, meistens hat man ja irgendwas, eine Jacke oder Handschuhe oder so im Auto und dann nimmt man es mit dem. Aber rein theoretisch, ich meine, es ist eh gut gemeint, aber dürfte man ja keinen Zieb oder Reptil in Österreich angreifen. Sie stehen ja alle unter Schutz. Man darf nicht einmal ein totes Tier von der Straße aufheben und mitnehmen, weil die alle streng geschützt sind. Also man darf es auch nicht, wenn man es fotografieren würde oder so und irgendwie damit manipuliert, wäre das eigentlich schon verboten. Man haltet sie natürlich niemand. Und wenn man zwei Schlangen auf der Straße sieht, die da Gefahr läuft, überfahren zu werden, dann nimmt man es halt einfach und tut es rüber. Man kann auch einen Stecken nehmen und sie rüber tun. Also das ist wahrscheinlich das Praktischste, weil dann wird man nicht gebissen.
Ja, das Glück ist sogar auf der richtigen Straßenseite. Wir haben es dann mit einem Stecken wieder in den Wald
geholt. Die sind eh so ängstlich, also man kann wirklich nur schauen, die wird eh versuchen zu flüchten. Also wenn es geht, dann fangen wir sie immer auf der Straße dann ein und tragen sie rüber. Mhm. Also das ist.
Eine Frage habe ich auch noch. Entweder hängt es mit meiner Wahrnehmung zusammen, ich habe das Gefühl, es gibt ein bisschen mehr Schlangen wieder als früher. Einerseits wundert es mich, weil so das Gefühl habe, die Gartenkultur hat sich nicht unbedingt zum Positiven verändert und damit auch der Lebensraum von Schlangen. Der Wald wird aus meiner Sicht auch wieder die letzten Jahre zumindest intensiver bewirtschaftet.
Jetzt ich meine, es gibt, also das ist mir auch schon aufgefallen, in den letzten Jahren haben wir ganz vermehrt Meldungen von Leuten, die völlig hysterisch sind, weil sie so viele Schlangen in ihrem Garten haben. Wobei ich jetzt aber glaube, dass es damit zusammenhängt, ich meine, die Schlangendichte wird wahrscheinlich ungefähr immer gleich bleiben, aber die Lebensräume werden so unwirtlich für die Schlangen rundherum, dass die Tiere sich mehr akkumulieren auf manche Gebiete. Und jetzt hat uns eine Dame angerufen am Semmering, die hat da den Garten und sie hat mir erzählt, was sie alles in dem Garten gemacht hat. Also sie hat Steinmauern gelegt, die sie nicht verfugt hat, sie lässt die Wiesen ungemäht, also wirklich ein ganz toller, wilder Garten. Und natürlich hat sie jetzt dort Schlangen, weil die natürlich alle zuwandern und da einen super Lebensraum haben und sie traut sich jetzt nicht mehr in ihren Garten. Also das ist natürlich das andere. Aber die Schlangen, ich meine, man muss sagen, unsere Nattern, denen geht es noch relativ gut. Kreuzottern auch, weil natürlich die Binnenregionen, sie werden ja nicht so bebaut oder es gibt nicht so viel Tourismus in den Binnenregionen. Also einer Schlangen, der es ganz schlecht geht, ist auf jeden Fall die Hornviper in Kärnten. Und die Frau Hab vom Reptilienzoo macht da ein eigenes Projekt, wo sie versucht, Aufklärung in der Bevölkerung zu machen. Erstens, dass die Schlangen nicht erschlagen werden und zweitens, dass man Schutzmaßnahmen macht, indem man zum Beispiel Steinbrüche wieder renaturiert, also dass die nicht zugewachsen werden und dann überall Schatten ist, dass die Schlangen sich nicht mehr sonnen können, sondern da versucht man eben, alles abzuholzen und freie Stellen zu schaffen, wo die Tiere sich sonnen können, verstecken können. Sie redet auch mit der ÖBB, dass zum Beispiel die Mauern nicht mehr verfugt werden entlang der Bahntrassen, weil das hat man jetzt da zeitlang wirklich, war das Mode, alle Mauern total zu verfugen. Das heißt, die Tiere haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich zu verstecken oder Sonnenplätze zu suchen. Und das macht sie jetzt zusammen mit der ÖBB, dass sie diese Mauern offen lassen, keine Fugen mehr machen, dass die Tiere einfach wieder einen Lebensraum haben. Und sie machen zum Beispiel jetzt auch so Übergänge, das finde ich ganz toll, in den Schallschutzwänden, dass wirklich Durchlässe sind für die Schlangen, dass die da durchgehen können, weil sonst müssten die ja kilometerweit gehen und kommen nirgends mehr wo raus, sind da gefangen eigentlich, wenn sie von einer Seite kommen, auf der anderen Seite ist so eine Mauer. Und da gibt es jetzt überall so Durchlässe, wo die Tiere durch können. Also immerhin, es gibt auch Initiativen, um eben was zu tun für die Schlangen.
Letzte Frage noch ganz kurz. Katzenpopulation, also die merkt man bei uns im Garten, da leiden die Blindschleichen vor allem. Darunter betrifft es wahrscheinlich.
Das betrifft alles. Das betrifft andere Eidechsenarten, es betrifft eben auch die Blindschleiche, es betrifft genauso kleine so Jungschlangen. Die großen, also eine Aesculapnatter ist schon sehr wehrhaft. Also da hat eine Katze vielleicht gar nicht so viel Glück. Aber die Jungtiere auf jeden Fall, also das ist ein enormes Problem. Vor allem in besiedelten Gebieten, weil die Leute die Katzen alle rauslassen. Also das ist ein Wahnsinn, vor allem auch für die Eidechsen.
Da hätte man eine Frage.
Ich fahre relativ oft der Traunentan. Da sind zwei Stauseen und daneben ist noch der ursprüngliche Auwald erhalten. Und ich habe schon des Öfteren Probleme, dort eine Glattnatter zu überfahren. Also ich bin dann jedes Mal stehen geblieben, habe mir das angeschaut, ist eine wunderschöne Schlange.
Ja.
Ab und zu eine Ringelnatter. Und das kommt da wirklich relativ häufig vor, wenn eben am Asphalt
schön warm.
Die Wärme ausnützend und ja, eine wunderschöne Schlange. Und was man, ich gehe relativ auch oft auf den Berg und mir fällt auf, gerade bei uns in unserer Gegend, Nordalpen, ja, Totesgebirge, speziell im Gipfelbereich, gibt es sehr viele Höhlenotter.
Ja, schwarze, ganz schwarze.
Die letzte Begegnung war am Feuerkogel, direkt neben dem Gasthaus. Also dort dürfte anscheinend Futter für die, da gibt es Mäuse oder was immer. Ja. Ist das richtig so?
Ja, natürlich. Das ist vor allem bei so Berghütten rundherum findet man immer wieder Kreuzottern. Also eben Mäuse, da sind die Schlangen. Also es ist für die Hüttenleute eigentlich nur von Vorteil, muss man sagen, wenn da die Schlangen sind, weil sie einfach die Mauspopulation dezimieren. Und wenn man so hört, also wie viel passiert, eigentlich passiert gar nichts. Also die Wanderer können da eigentlich ganz unbesorgt gehen. Es wird nichts passieren.
Also ich habe keine große Angst mehr vor Schlangen. Das war früher eigentlich schon. Mir ist noch einmal was begegnet. Ich bin auf einem steilen Hang gewesen. Da ist noch Restschnee gelegen. Und an alles habe ich gedacht, aber dass dort auf dem Schnee eine Schlange liegt, das hätte ich nicht geglaubt, das war wieder eine Höllenotter, die sich dort im Schnee gesonnt hat.
Ja, das passiert im Frühjahr, also weil man muss sich vorstellen, die Tiere nutzen, sobald es irgendwie warm wird, gehen sie raus und nutzen diese Wärme. Und da gibt es immer wieder Aufnahmen, wo Schneefelder sind und dazwischen ist ein Stein und da liegt eine Kreuzotter drauf, die sich dann noch sonnt und versucht, diese Wärme dann eben aufzunehmen. Ja. Kann durchaus passieren. Also, ja, damit rechnet man dann wahrscheinlich nicht mit dem Schnee und der Schlange, aber das gibt es vor allem in höheren Lagen durchaus öfter.
Da hätten wir eine Frage.
Könnten Sie etwas zu südlichen Ländern sagen? Gibt es dort nennenswerte Sterberaten nach Schlangenbissen? Und gibt es dort auch noch so Tötungsaktionen wie bei uns vor 100 Jahren?
Also es gibt Tötungsaktionen, wobei man muss sagen, zum Beispiel, ich habe keinen Kollegen in Serbien und die arbeiten in einer Naturschutzabteilung und die setzen sich auch vehement dagegen ein, dass das noch passiert, aber dort kommt es schon sehr oft vor und ich habe auch sehr viele Fotos, wo man einfach sieht, wie die Schlangen, die werden getötet und werden dann angenagelt am Baum. Das sind ganz schreckliche Fotos und ich weiß nicht, was die Leute glauben, dass dann andere Schlangen angehalten werden, da nicht mehr hinzugehen, das wird nicht funktionieren, aber das kommt schon noch vor. Und noch dazu gibt es auch noch in den Balkanländern so einen Aberglauben, dass man den Kopf einer Giftschlange einlegt in Alkohol, das kann man auch manchmal noch kaufen, und dann trinkt man das und das hat scheinbar was, weiß ich, was für eine Wirkung, aber es ist so ein Talisman. Also vor allem, also den Schlangen geht es dort auf jeden Fall schlechter als bei uns, das muss man dazu sagen. Todesfälle, eben wie gesagt, in Serbien hat es einen gegeben von einem Kleinkind. Ansonsten wäre mir eigentlich auch nichts bekannt, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch ein bisschen recherchiert im Zuge dieses Vortrages, aber ich schaue mal nach. Also es gibt vielleicht in ganz Europa in den letzten 30 Jahren 2 Todesfälle.
Und in tropischen Ländern?
In tropischen Ländern schaut es natürlich ganz anders aus. Also da geht die Todesrate natürlich in die Tausenden. Also man beschätzt, glaube ich, über 100.000 Tote durch Giftschlangenbisse weltweit. Wobei man sagen muss, natürlich auch in Asien, die Leute leben ja viel mehr mit der Natur, die arbeiten auf diesen Plantagen. Auf diesen Plantagen gibt es Kobras. Die Leute, wenn man dort unterwegs ist, die gehen alle barfuß. Und da kommt es natürlich öfter mal zu einer Interaktion mit einer Schlange und dann werden sie halt einmal gebissen. Wobei ich sagen muss, bei uns, wenn ein Biss ist, dann sind sie im Krankenhaus öfter relativ überfordert, weil das so selten vorkommt. In tropischen Ländern sind die Leute sehr gut ausgerüstet in den Krankenhäusern. Also wenn es ein Krankenhaus gibt, hat man zumindest ein Gegengift oder man kennt die Schlangen dort und weiß, was zu tun ist. Also da gibt es durchaus Überlebende von Giftbissen, wo man das nicht gedacht hätte.
Sie haben ja eingangs schon erwähnt, dass eben ein Schlangenbiss mit einem Pistolenschuss irgendwie nicht die ideale Erstversorgung für die Wunde ist. Mich hat jetzt interessiert, was wäre so die optimale Reaktion oder Versorgung?
Also nicht mit einer Pistole aufschießen oder auch nicht abhacken. Also es gibt durchaus Giftschlangen, wo das vielleicht wirklich die einzige Möglichkeit ist zu überleben, indem man sich den Gliedmaßen amputiert selbst. Aber das ist bei uns nicht der Fall, sage ich jetzt einmal. Nicht aussaugen. Also das ist einmal das Allerwichtigste. Also man sieht das immer wieder in den Filmen, wo es dann ganz heroisch mit dem Messer das dann aufschneiden und dann saugen es und sagen, das ist ganz toll. Da hat man genau den gegenteiligen Effekt, weil nämlich derjenige, der das dann aussaugt, wird dann auch gleich noch vergiftet, weil das Gift dann über die Schleimhaut aufgenommen wird. Also das ist ein völliger Nonsens. Also am besten ist, man sollte mal schauen, dass man erkennt, was hat dann gebissen. Also dass man entweder ein Foto macht oder zumindest, oder wenn man das Tier auch hat, dass man es irgendwie mitnimmt. Also manche Leute kommen dann wirklich mit der Schlange und das ist dann eigentlich ein Ungiftige. Aber dass man irgendwie sagen kann, was ist das. Dann sollte man möglichst viel trinken in der Zeit. Versuchen, die Person zu beruhigen. Und abbinden sollte man es vielleicht schon. Man, bei uns in Österreich würde ich das nicht abbinden, weil man woanders unterwegs ist, dass man die abbindet zum Herzen hin, aber nicht so abbindet, dass man wirklich so fest anzieht, dass dann da keine Durchblutung mehr ist, weil dann stirbt nämlich der Teil ab und das ist auch nicht der Sinn, sondern dass man immer wieder zumacht und dann kurz aufmacht und dann macht man zu. Ruhig stellen die Bissstelle und möglichst schnell ins Krankenhaus fahren und einfach sich untersuchen lassen. Also in Österreich wird ja eigentlich kaum ein Gegengift gegeben, weil das wissen nicht die wenigsten. Man glaubt immer, okay, dann werde ich gebissen, kriege ich das Gegengift und alles ist gut. Das ist nicht so, weil man kann auf das Gegengift auch ganz extrem allergisch reagieren und einen anaphylaktischen Schock kriegen und eigentlich am Gegengift sterben. Und das ist natürlich dann auch problematisch. Man macht es natürlich bei ganz argen Giftschlangenbissen, aber das Gegengift hat ganz extreme Nebenwirkungen und kann sehr problematisch sein. Also wird bei europäischen Vipern, also bei der Aspisviper vielleicht schon, aber bei unseren heimischen Vipern wird eigentlich kein Gegengift gegeben, sondern die Leute kriegen eine Kochsalzlösung. Man lässt sie vielleicht einen Tag unter Beobachtung. Ich meine, ein Kollege ist von mir voriges Jahr gebissen worden von einer Kreuzotter in Salzburg. Und der hat so allergisch reagiert auf das Gift, aber nicht, weil das Gift so stark ist, sondern weil er einfach so eine Immunantwort produziert hat, dass er echt ein paar Tage im Krankenhaus war, aber ist ihm dann auch gleich gut gegangen. So, sollte kein Problem sein.
Wir haben da noch eine Frage, was haben Sie sehen können?
Ja, ich habe zwei Fragen. Das eine ist, kann man aufgrund der Haut die Schlange bestimmen? Und das zweite ist, wir haben ein Wochenendhaus in Bad Müllacken im Besenbachtal, da haben wir immer wieder Schlangen. Und einmal haben wir beobachtet, wie zwei Schlangen miteinander gekämpft haben. Mhm. Und das führt mich zu der Frage so ungefähr, wie schaut es eigentlich mit Revieren aus bei Schlangen? Also wie, ja. Vor allen Dingen vertragt sie zum Beispiel die Esculap-Natter mit der Ringelnatter oder der Schlingnatter. Meine Mutter und ich diskutieren bis heute, welche Schlangen das waren. Aber das ist ja eigentlich die Frage, die übrig bleibt, nachdem man kein Fotoapparat
hat. Also zur ersten Frage, man kann Schlangen anhand der Haltung bestimmen. Also wir kriegen sehr oft ins Museum sowas. Aber es ist natürlich leichter, wenn man das ganze Natternhemd im Ganzen hat. Weil man kann Schlangen auch unterscheiden an der Anzahl ihrer Schuppen. Und wir zählen, also erstens schauen wir uns an, sind die Schuppen glatt, sind sie gekielt, wie schaut der Kopf aus und dann zählen wir das einfach durch und anhand dessen und anhand der Größe und wo das Tier her ist, können wir das relativ gut sagen. Also kann man machen. Zweite Frage ist natürlich, ich glaube, Sie haben da Männchen im Kommentkampf beobachtet. Das muss im Frühjahr gewesen sein.
Ja, wie gesagt, schon eine Zeit lang her. Ich also kann jetzt nicht sagen, sie waren auch unterschiedlich. Also es war nicht die gleiche Musterung. Also wie eben gesagt, das eine war, glaube ich, ein Schling und ein Glattnatter, also da bin ich mir ziemlich sicher. Und bei dem zweiten waren wir uns nicht
war das eine kleinere Schlange dann, die zweite?
Ja, sie war definitiv kleiner.
Nein, es kann natürlich zum einen sein, entweder Sie haben wirklich zwei gleiche gesehen, die ein bisschen vielleicht unterschiedlich, es gibt auch Farbvarianten oder Mustervarianten, die eben gekämpft haben bei der Paarung. Zum anderen kann es auch sein, die Schlingnatter frisst auch andere Schlangen. Und es kann gut sein, dass Sie gesehen haben, wie da die Schlingnatter mit ihrer potenziellen Beute kämpft. Aber so Revierkämpfe an sich kenne ich von unseren heimischen Schlangen eigentlich nicht. Also viele Tiere leben mal ganz normal nebeneinander. Höchstens eben, sie wollen es fressen. Die Schlingnatter ist eine, die auch Schlangen frisst.
Also das heißt, die Arten haben untereinander keine Reviere. Also es ist nicht so, dass die Schlingnatter... Okay, danke.
Wie weit nördlich kommen Schlangen vor? Ein Bekannter von mir ist in Norwegen von einer Kreuzotter gebissen worden und musste ernsthaft medizinisch versorgt werden.
Ja, also die Kreuzotter, da hat ein großes Pech gehabt, weil die Kreuzotter ist eigentlich die einzige Schlange, die in Norwegen vorkommt, die einzige Giftschlange. Wie ich schon gesagt habe, die geht aber im Polarkreis drüber und es ist durchaus möglich, dass er von einer Kreuzotter gebissen worden ist. Ja, also das ist aber die einzige, die so weit drauf geht. Großes Pech, wenn man da mal gebissen wird.
Wie zuverlässig ist die Bestimmung zwischen Natter und Otter, wenn man die Schwanzenden anschaut? Ist das zulässig oder?
Naja, also wir machen es manchmal schon, wenn wir ein Foto geschickt bekommen, wenn wir das wirklich in der großen Vergrößerung anschauen können, aber es ist schon eher schwierig, sage ich jetzt mal. Also man wird schon eher das ganze Tier, zumindest einen großen Teil des Körpers sehen. Also,
Meine persönliche Erfahrung ist schon, dass man es am Körperbau schon.
Ja, aber den Schwanz nur, das ist nur das letzte Stickel. Also, wobei, wenn es ein Eskulapnatter ist, die haben sehr, sehr langen Schwanz, Vipern haben eher einen kurzen, gedrungenen Schwanz, da kann man schon sehr viel sagen, aber was man da vor sich hat.
Ja. So groß wie der,
nein, das sieht man schon, aber kommt aufs Foto an, sage ich jetzt einmal. Oder wenn ich draußen im Gelände unterwegs bin, so auf das Gefühl, wenn ich das Tier sehe.
Also so ganz zuverlässig.
Ganz ist zuverlässig es nicht. Ist es auf keinen Fall, ne?
Aber eine grobe Bestimmung ist
möglich.
Ja, danke.
Ja, kurze Zwischenfrage. Wir haben vorhin draußen mal geredet gehabt. Sie haben erwähnt, dass es Windkraftanlagen in irgendeiner Form ein Problem darstellen. Windkraftanlagen, dass das ein Problem ist.
Na, prinzipiell solche
Vibrationen, oder?
Na, prinzipiell solche Anlagen, weil wenn man sich das anschaut, wie das ausschaut, das sind wirklich nur mehr. Da ist nur mehr landwirtschaftliche Flächen dazwischen und dann diese Windräder und sonst nichts mehr. Es gibt keine Versteckmöglichkeiten, es gibt gar nichts. Okay. Es gibt zum Beispiel für die Wiesenotter, es gibt kaum mehr Heuschrecken dort. Also das ist einfach kein Lebensraum mehr für Schlangen. Man wird dort eigentlich auch keine finden. Mhm. Ist natürlich Windkraft ein großes Problem auch für Vögel. Also das ist nicht nur für bodenlebende Tiere, auch für fliegende. Also das ist, es ist zwar eine schonende Energiegewinnung, aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn man sich die Umgebung anschaut, das ist ein sehr unwirtliches Gelände für Reptilien.
Mhm. Bitte.
Bezüglich der Augen, die runden Augen, das wären also alles ungiftige Schlangen, kann man das so sagen? Oder?
Bei uns in Österreich, ich rede nur mal von uns in Österreich, sobald sie sich ins Ausland bewegen oder in die Tropen bewegen, ist das nicht mehr so. Bei uns in Österreich, schlitzförmig, giftig, rund, ungiftig. Es gibt aber, ich habe ein Foto einer Anomalie von einer Kreuzotter, also wirklich, der hat wirklich eine runde Pupille. Aber es kommt wirklich 1 zu 1 Million vor, aber es hin und wieder kann es vorkommen. Also würde mich nicht darauf verlassen, aber prinzipiell, sage ich mal, zu 99% trifft es zu.
Und bei Sonneneinstrahlung geht dann der Schlitz nur mehr zusammen und die Pupille wird einfach kleiner? Oder?
Ja, es geht schon, also das bleibt nämlich relativ starr. Also
aber man es sieht bleibt das schon, immer ein Schlitz.
Bleibt das immer ist Schlitz.
Interessant.
Ja. Geht zwar manchmal ein bisschen auf zu, aber es ist schlitzförmig.
Ich habe noch eine Frage, und zwar die umgekehrte Frage. Was müsste man denn machen, dass sich eine Schlange nicht wohlfühlt? Sagen wir, ich möchte sie nicht im Garten haben.
Ja,
das ist jetzt also, wäre eine berechtigte Frage, weil es gibt ja Leute, die haben einen Horror.
Also ich sage, jetzt entwickle ich dann ein Schlangenabwehrgerät, dann werde ich wahrscheinlich reich. Also weil das ist wirklich so, dass viele Leute im Museum anrufen und sagen, gibt es kein Gerät wie bei den Maulwürfen und dass man da die Schlangen vertreiben kann. Es gibt eigentlich nichts. Also Sie könnten Ihren Garten flächendeckend zubetonieren, aber sonst, oder ja, also mehr wird mir nicht einfallen. Also sobald es irgendwo Versteckmöglichkeiten gibt, sobald es irgendwo Strukturen gibt, wo sind die Schlangen da. Ja, und es bringt auch nichts, sage ich jetzt einmal, wenn man eine Schlange wegträgt, weil das machen oft Leute, die rufen dann an und sagen, ja, ich habe die Schlange weit weggetragen. Und erstens, wenn sie weit ist, relativ, das heißt, die Tiere wandern durchaus zurück. Und ich sage immer, wo eine Schlange ist, sind auch mehr. Und dadurch, dann rückt es halt andere noch, also aus der nächsten Umgebung. Also
wenn sie sich einmal wohlfühlen, fühlen sie sich wohl sozusagen.
Und kann man auch froh sein, also wenn man doch nette Mitbewohner hat, die, wo man viel beobachten kann. Also ich habe durchaus Leute, die begleite ich jetzt schon, ich glaube, es ist 5 Jahre, ja. Die haben sogar ihren Schuppen extra nicht umgebaut im Frühjahr, weil ja da die Paarungszeit ist und dann werden die Jungen abgesetzt im Sommer und dann haben sie das gleich verschoben auf den Herbst. Und die schicken mir jedes Jahr Bilder ihrer Schlangen und erzählen mir, wie es denen geht und was sich da so tut. Also es gibt durchaus Leute, die das ganz positiv sehen und das auch toll machen.
Okay. Es gibt dieses Verhältnis, zumindest aus Tirol, wo ich irgendwie groß geworden bin, dass es irgendwie so ein Verhältnis gibt zwischen Jägern und Schlangen, dass die Schlangen nicht mögen. Irgendwie hat man dann mal erzählt, da geht es irgendwie um Eier von irgendwelchen Vögel, die angeblich die Schlangen fressen, aber ansonsten, was kann der Grund sein, dass ein Jäger meint, er müsste die Schlange loswerden?
Um Gottes Willen. Also ich komme aus einer Jagdfamilie, so kann ich nur nachdenken, was da sein könnte. Habe ich noch nicht so bemerkt, dass das so eine Phobie ist. Man, natürlich, die Jäger haben Angst um ihre Hunde. Das ist einmal das Allererste.
Okay.
Und die Kreuzottern, die in Tirol häufig vorkommen, sind natürlich schon für einen Hund durchaus ein Biss ist für den Hund schon und sehr, sehr unangenehm. Und da haben sie natürlich in erster Linie Angst um die Hund, würde ich einmal sagen. Dass es um, also Kreuzottern fressen keine Eier. Also das machen sie einfach nicht. Das heißt, das glaube ich, ist eher so ein Aberglaube. Also kann man nicht vorstellen. Ich kann mir in erster Linie vorstellen, dass sie Angst haben um die Hund.
Okay. Bleibt noch eine Frage?
Ja, eine Frage. Zu der Höllenotter, ist die umso schwärzer, je höher die in der Gegend oben sind? Je
mehr Sie die Sonneneinstrahlung und Wärme brauchen, oder ist das ein Trugschluss?
Nein, das ist ein Trugschluss. Ich meine, es gibt natürlich, evolutiv gesehen, ist das natürlich ein Vorteil, wenn man schwarz ist, wenn man dunkel ist. Und natürlich hat man dann in höheren Lagen dunkle Tiere. Aber ich habe durchaus schon im Tiefland auch dunkle Tiere gesehen. Also das hat damit nichts zu tun. Ist vielleicht ein Vorteil und dadurch hat man mehr schwarze Tiere, aber gibt es überall.
Zweite Frage. Wenn ich doch von einer Kreuzotter gebissen werde, soll ich mich ruhig verhalten oder soll ich, das heißt, warten, bis ich mich nicht mehr aufrege praktisch und ruhig bleiben, oder soll ich doch ins Krankenhaus schauen?
Na, Sie sollten schon zügig ins Krankenhaus oder zum nächsten Arzt marschieren, aber es gibt halt Leute, die werden wirklich, die sehen schon Schlangen und regen sich fürchterlich auf, wenn man dann erst gebissen wird, ist das wirklich ein Murzentrara und meistens die Leute herumschreien dann auch ganz hysterisch, also das sollte man alles möglichst vermeiden. Man sollte einfach sagen, du bitte selber fahren, nehmen wir selber Auto fahren, wenn es geht.
Ja, aber wenn das Krankenhaus eh nichts tut und Sie gegen einen Kuhsäugel
ist. Man sollte es trotzdem anschauen lassen, weil manchmal hat man dann einen Kreislaufkollaps. Das kann durchaus vorkommen und dann ist es besser, man ist dort in ärztlicher Behandlung und die spritzen dann was zur Kreislaufstabilisierung zum Beispiel. Also das kann durchaus passieren. Also anschauen würde ich es mir auf jeden Fall lassen. Manchmal kann es ja die Wunde entzünden. Also würde ich mir auf jeden Fall desinfizieren lassen und anschauen lassen.
Aber kann man seine Wanderung fertig machen oder soll man die abbrechen und dann möglichst schnell ins Krankenhaus gehen?
Abbrechen und möglichst schnell ins Krankenhaus gehen. Ich glaube auch nicht, dass Sie die Wanderung fortsetzen könnten, weil man merkt es schon. Also man wird schwindlig und man kann sich relativ schwach fühlen. Also ich glaube nicht, dass sie fähig wären, dann die Wanderung fortzusetzen. Höchstens, es ist ein giftloser Biss gewesen. Das kann man aber vorher nicht recht wissen. Also es dauert dann schon ungefähr 10 Minuten, kommt drauf an, ich schätze bei der Kreuzotter 10 Minuten, bis man dann vielleicht einmal was merkt. Also besser ins Krankenhaus gehen.
Hier vorne. Können die Giftmenge bewusst dosieren? Ja. Passen die das ihrem Beutetier an, der Größe des Beutetiers? Oder ja, warum?
Man weiß es nicht so ganz genau, muss man sagen, sondern man hat es nur mal bemerkt, eben weil ich gesagt habe, es sind Kollegen gebissen worden oder andere Leute gebissen worden von Giftschlangen, hat man bemerkt, okay, die geben gar kein Gift ab. Ob sie das wirklich dosieren können, wie viel Gift sie dann abgeben, wenn sie in ein Beutetier beißen, entweder, glaube ich, eher gar nichts oder ein bisschen was oder ganz viel. Also, dass sie das ganz, ganz, ganz genau staffeln wird, das wird es nicht spüren. Aber schlimm ist es natürlich auch, wenn man Tiere erwischt, also wenn man gebissen wird. Bei trächtigen Weibchen ist es so, die fressen nichts. Während der ganzen Zeit, die sie trächtig sind, das können 6 bis 7 Wochen sein, fressen diese Weibchen nicht. Das heißt, die haben extrem viel Gift in den Giftdrüsen. Und wenn man da gebissen wird, kann schon sein, dass der Druck so groß ist, weil so viel Gift drinnen ist, dass extrem viel Gift abgegeben wird, obwohl es nur ein Abwehrbiss ist. Also es kommt immer auf die Situation an. Aber dosieren können sie es, weil das Gift ist natürlich das Wertvollste, was sie hat. Also wenn man das ganze Gift dann auf einmal abgibt, ist das natürlich problematisch. Wobei, ich sagen muss, Schlangen fressen ja sehr wenig. Also manche Terrarianer glauben mir, oder Leute, die eben Schlangen daheim halten, die müssen jede Woche was fressen. Das ist nicht so. Also eine Schlange wird vielleicht in einer Saison im Freiland, wenn sie 6, 7, sage ich jetzt einmal, Mäuse frisst, ist das eh genug. Also sie brauchen nicht so viel Nahrung wie wir Menschen zum Beispiel.
Jetzt wollte ich fragen, wenn ich am Berg von einer Kreuzotter gebissen werde, soll ich jetzt 1,5 Stunden zur nächsten Hütte gehen oder die Bergrettung anrufen? Oder
das obliegt Ihnen. Wenn Sie eine gute Versicherung haben, würde ich die Bergrettung anrufen und mich trotzdem hinbringen lassen. Also ich kenne einen Kollegen, der ist voriges Jahr gebissen worden in der Schweiz von einer Aspiswipper. Und der ist mit der Bergrettung dann ausgeflogen worden. Aber mein Aspiswipper ist natürlich wesentlich giftiger als unsere heimischen Schlangen, aber trotzdem durchaus vergleichbar. Und der ist mit der Bergrettung weggeflogen worden, weil er durchaus extreme Kreislaufprobleme gekriegt hat. Also wenn Sie beim Alpenverein sind und Sie eine gute Bergversicherung haben, dann würde ich anrufen und sagen, ich bin gebissen worden, holt's mich.
Ja, nur eine Frage zu Wasser. Gängen Kreuzottern genauso in Seen schwimmen oder sind gewisse Schlangen wasserscheu?
Es gibt, also Wasserscheu-Schlangen, das wäre mir eigentlich nicht bekannt. Es gibt durchaus Aufnahmen von Kreuzottern, die auch schwimmen. Also sie können es. Tun es nur nicht so häufig, aber es gibt durchaus Fotoaufnahmen, wo man Kreuzotter mal im Wasser sieht. Kommt nicht sehr häufig vor, aber kommt vor.
Darf ich noch was dazu sagen? Voriges Jahr ist ein Nachbar von Bordeschauer.
Das ist ein Fischer. Der ist voriges Jahr von einer, hat seinen Fisch abgelegt, den er gefangen hat, in das Gras und ist von einer Kreuzotter gebissen worden.
Das heißt also, sie ist wahrscheinlich im Wasser.
Also eher in Gewässernähe. Eher in Gewässernähe. Die wird halt da irgendwo auf der Jagd gewesen sein. Er wird halt einfach blöd hingegriffen haben. Weil meistens kommen ja diese Bisssachen deshalb zustande, wenn man die Schlange überrascht. Also entweder tritt man fast drauf oder man birgt so schnell in die Ecken und da ist sie und man versucht dann irgendwas zu machen. Mhm. Wenn man eine Schlange sieht, bleibt man einfach ruhig stehen, schaut, was das Tier macht. Meistens geht sie von selbst weg oder sie zischt halt einmal und sagt, da bin ich. Und dann geht man einfach entweder einen Umweg rundherum oder geht einfach ein Stückchen zurück. Mhm. Dann wird nichts passieren. Schlangen springen weder noch greifen sie aktiv an. Es gibt ganz wenig Schlangenarten auf der Welt, die wirklich aktiv jemanden angreifen. Das wäre zum Beispiel die Königskobra in Asien, die wirklich die größte Giftschlange der Welt ist, die bis zu 5,5-6 Meter groß werden kann. Also wirklich ganz tolle Tiere. Und die machen solche Nesthügel. Und zur Zeit, wo sie diese Nesthügel haben, verteidigen sie das ganz immens, das Gebiet. Gegen Feinde und gegen Eindringlinge. Und wenn man da das Pech hat, dass man da halt in die Nähe von so einem Nesthügel kommt, dann kann es schon sein, dass an die Schlange angeht. Aber Kobras zum Beispiel verlassen sie drauf, dass sie einfach imposant ausschauen. Eine Königskobra, die schaut, also wirklich, da kriege sogar ich Angst. Also wenn ich die sehe, weil die richtet sich auf und natürlich schaut die ganz imposant aus und da geht man zurück. Automatisch. Und dann wird sie auch nichts tun. Aber sonst, es gibt ganz wenig Schlangenarten auf der Welt. Auch der Taipan vielleicht in Australien, der aktiv angreift. Aber sonst passiert das eigentlich nicht.
So, da hätten wir eine Frage. Jetzt kurz als Zwischenfrage, was würden Sie denn jemandem empfehlen, der auf irgendeine Art und Weise sich vor Schlangen fürchtet? Wie kann man da rangehen, das eventuell zu bearbeiten? Ich meine, wahrscheinlich werden Sie jetzt nicht Schlangenforscherin sein, weil Sie Angst davor hatten. Aber haben Sie eine Idee, was man da vielleicht tun kann, möglicherweise?
Naja, also es ist wirklich schwierig. Also meine Nachbarin hat zum Beispiel Schlangenphobie. Und bis heute habe ich das nicht geschafft, ihr irgendwie begreiflich zu machen, dass sie nichts tun. Und dass die ganze, wie gesagt, wenn ich eine mit nach Hause bringe, geht sie nicht mehr in ihre Wohnung. Und das ist sehr schwierig. Also ich meine, es wird ja, Tiergarten Schönbrunn bietet ja zum Beispiel Seminare an für Spinnenphobiker. Könnte man durchaus einmal andenken, dass man zum Beispiel ein Seminar macht für Schlangenphobiker. Wenn ich so Vorträge halte und ich merke, dass sind Leute dabei, die wirklich extrem Angst haben, oder in Schulen, bei Kindern, habe ich manchmal eine mit. Und es hilft schon viel zu sehen, wie verhält sich das Tier und das fühlt sich eigentlich gut an und das ist eigentlich sehr ruhig und das ist jetzt gar nicht schlimm, dann geht das schon, aber man muss das wirklich begleitend machen mit jemandem. Also draußen kann man sich das nicht selber abgrünen, weil die Leute, es gibt, ich habe einen Kollegen, der ist Botaniker bei uns im Museum und der hat so eine Schlangenphobie, das wurscht, was er sieht, was nur schlangenförmig ist, fällt er einfach um. Also so schlimm ist das. Und da kann man niemanden, das kann man niemanden nehmen, da muss man wirklich ganz langsam mit psychologischer Betreuung, müsste man das eigentlich dann irgendwie versuchen zu lösen. Aber ich glaube, sehr schwierig.
Gibt es ganz wenig Schlangen wahrscheinlich. Ja. Sie haben noch eine Frage, bitte.
Ja. Stimmt das, dass die Schlangen auch diese Wärme so suchen, dass zum Beispiel auch in Kleidungsstücke oder einen Schlafsack gehen, wenn man das schon,
ja.
Eine arglose Schlange kann einen arglosen Wanderer
sozusagen. Ja, also man, natürlich, so warme Plätze suchen sie schon auf, können sie aufsuchen und deswegen, man, bei uns wird das selten passieren, man hat ja ein Zelt, das geschlossen ist und die Tiere sind in der Nacht irgendwo verkrochen, die sind ja hauptsächlich tagaktiv bei uns. Wenn man in den Tropen unterwegs ist, deswegen macht man das auch, dass man aufgrund auch von Spinnen, aber natürlich auch von anderen Tieren, dass man die Schuhe immer ausklopft und da schaut, ob da irgendwas drinnen ist. Also man sollte einfach schauen, vorsichtig schauen, aber es kann vorkommen.
Also ich hätte jetzt keine Angst, dass ich von einer Schlange zum Beispiel in den Alpen gebissen wäre. Ich glaube sogar in den Alpen von einem Rottweiler gebissen zu werden, ist wahrscheinlicher als von einer Klapperschlange. Aber die, was mich noch interessiert, jetzt sind die Kreuzottern, sind die nachtaktiv auch?
Na, also kaum. Also sie sind noch in der Dämmerung aktiv, tagaktive Schlangen, also in der Nacht sollten unterwegs. Das ist sie. Ich meine, man hat natürlich auch vor allem auch eben die Klapperschlangen, die man gesehen hat, das sind zum Teil auch sehr nachtaktive Arten, weil die Schlangen natürlich ein tolles System entwickelt haben, manche Gruppen, um sich in der Nacht zu orientieren. Die sehen nämlich wie Wärmekameras. Also wie wenn sie mit einer Wärmekamera ein Bild anschauen, sieht die Schlange das auch. Und zwar, die haben, also das haben Riesenschlangen und das haben die Grubenottern, das sind auch Giftschlangen, die haben da wirklich so Gruben ausgebildet und mit denen können sie Wärmestreuen wahrnehmen. Das heißt, wenn sie dann schaut in der Nacht, sieht sie ganz genau, wo das Beutetier ist, indem sie diese helle Färbung sieht. Und da können sie natürlich aktiv sehr gut jagen. Das ist zur Unterstützung natürlich ganz toll. Auch bei Riesenschlangen gibt es das.
Gibt es in Österreich nachtaktive Schlangen?
Oh, ich denke nach. Die Würfelnatterna, die Eskulapnatterna, die Ringelnatterna. Also eher nicht, würde ich sagen. Eher nicht. Man trifft sie manchmal schon in der Nacht, aber hauptsächlich tagaktiv.
Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Hier haben wir noch jemanden. Ja.
Ab wann wird es der Schlange zu heiß? Also voriges Jahr ist vor der Haustüre gewesen und konnte noch abgehalten werden, aber man hat vermutet, sie will da ins Haus hinein.
Ja, die Schlangen gehen halt hauptsächlich in der Früh raus, wenn gerade die Sonne so hinscheint, um sich einmal aufzuwärmen. In der Mittagszeit wird man ganz selten Schlangen antreffen, also wenn es wirklich heiß ist im Hochsommer, weil die Tiere ab einer Temperatur von 30 Grad, würde ich jetzt einmal sagen, 33 Grad in der prallen Sonne wirklich irgendwann überhitzen. Das heißt, sie flüchten, sie verstecken sie irgendwo, man sieht sie dann erst wieder am Abend oder am frühen Nachmittag, wenn es einmal ein bisschen kühler wird. Und es kann gut auch sein, dass sie eigentlich ins Haus wollte, also wir haben das immer wieder, dass Leute Schlangen im Haus haben, weil die Tiere dort einfach noch von der Wärme mal ins Kühle wandern. Das heißt, sie müssen ja das immer aktiv steuern. Wir Menschen können das ja, der Körper kann das selbst, die Schlange kann das nicht. Also sie muss entweder in die Sonne gehen, um zu erwärmen, oder in den Schatten, damit es wieder runterkühlt, damit sie nicht überhitzt. Und das muss sie aktiv selbst steuern. Aber es kann gut sein, dass sie dann rein wollte, weil es einfach ein bisschen kühler ist. Ja, man kann einen Kübel nehmen und einen Besen und dann tut man sie vorsichtig hinein und tut sie einfach wieder raus. Sagt da nicht. Ich würde es drin lassen, aber ja, das ist natürlich was anderes.
So, bitte.
Ja, mich hätte nur interessiert, gibt es wohl gute Farbbilder von den heimischen Schlangen?
Sie meinen in einer irgendeinem Feldführer oder sowas?
Ja, die Buchhandlungen, wo ich finde, ja, die gibt, haben nur weltweite Schlangen. Aber.
Ja, es gibt den österreichischen Amphibien- und Reptilienatlas, den eine Kollegin von mir gemacht hat. Da gibt es ja schöne Aufnahmen drinnen. Das ist allerdings so ein dickes Buch. Ja. Dann gibt es noch die Schlangen Europas. Und da sind unsere heimischen Arten natürlich auch drinnen. Und was würde ich noch empfehlen, wenn man was über Wippern wissen will? Ich meine, mein Lieblingswerk ist der Brotmann. Das heißt, die Schlangen Europas und Kleinasiens. Aber das Buch ist vergriffen, das kriegt man eigentlich hauptsächlich nur mehr im Antiquariat. Manchmal kann man es auch über Amazon noch bestellen als Second-Hand-Buch. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch, weil der Herr Brotmann hat die Schlangen wirklich geliebt und das Buch ist auch so geschrieben. Und da sind sehr schöne Abbildungen drinnen.
Ja, unser konkretes Problem liegt ja darin, dass wir diese Schling- oder Glattnattern mit dieser Kreuzotter nicht korrekt unterscheiden können.
Sie wohnen in der Nähe von...
Wo? Das ist im Müllviertel, im mittleren Müllviertel.
Oh ja, das ist ja schon problematisch. Ja, das kann natürlich schon sein.
Wir haben Kreuzottern gehabt, aber jetzt in der letzten Zeit, denken wir mal, sind das diese Schlingnattern.
Ja. Sie können gerne Fotos machen und mir schicken ins Museum und ich bestimme es Ihnen. Also das kann ich gern machen. Also das ist auf der Homepage vom Naturhistorischen Museum und der Mitarbeiter Silke Schweiger. Dann können Sie mal eine E-Mail schicken und ich bestimme Ihnen die Tiere. Aber normalerweise gehen Sie einfach in der Nähe hin und schauen, wenn das Tier ganz glatt ist, ist es eine ungiftige Schlange. Und wenn es wirklich so ganz rau ausschaut an der Oberfläche und ein durchgehendes Zickzackband hat, dann ist es ein Kreuzotter. Aber das ist... runde Augen und ja, aber das würde ich eher nicht nehmen. Also ich würde einfach auf die Haut schauen. Aber Sie können mal gern Fotos schicken. Also selbst wenn Sie Kreuzottern haben im Garten, ja, also...
Also vielleicht können Sie nach dem Vortrag einfach austauschen, die Adresse. Ja, das
geht schon. Das geht schon, aber das ist ein Schlingnatter. Also das ist ein Schlingnatter, eindeutig, ja. Also das ist kein Kreuzotter.
Sind die Kreuzottern auch so bewusst, ortsbewusst? Also wenn ich einmal die rundherum, und ich habe sie überall schon gesehen jetzt, 1000 Meter Höhe, habe ich da, muss ich damit rechnen, dass die dort also sind.
Also das haben durchaus Schlangen immer ihre fixen Plätze. Also wenn man mal weiß, wo sie liegen, kann man sie immer wieder dort finden. Und sie sind sehr ortstreu. Das heißt, sie haben ihr Gebiet, wo sie Winterruhe haben, wo sie sich paaren, wo die Jungen abgesetzt werden dann und wo sie auch jagen. Also es gibt eigene Untersuchungen von einem Kollegen von mir, der hat das mal untersucht bei Kreuzottern, wie weit dieses Gebiet ist, wie weit die Tiere wandern. Und er hat eigentlich festgestellt, dass sie sich durchaus in einem Umkreis von ein paar Kilometer immer wieder aufhalten, die Tiere. Also sie sind schon ortstreu.
Okay.
Gut. Ja, wenn es keine weiteren Fragen jetzt von Seiten des Publikums gibt, würde ich sagen, können wir an der Stelle in den inoffiziellen Teil übergehen, sozusagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren spannenden Vortrag und für die ausführlichen Antworten. Herzlichen Dank.
Gerne.
Ich darf Sie ganz kurz in eigener Sache noch ein klein wenig informieren über die kommenden Veranstaltungen. Und zwar am nächsten Donnerstag schon gäbe es einen Vortrag zum Mittag zu Kepler. Zum Mittag bei Kepler mit Birgit Ettinger von der Keber AG. Sie ist Physikerin und leitet den Bereich Innovationsmanagement und wird dort über ihre Forschungen erzählen. Zu essen gibt es eine Karotten-Ingwer-Suppe, also falls Sie Zeit haben, ab 12.30 Uhr, wie immer hier. Dann ein Special für Sonntag, den 27. Mai im Zuge des Linzfestes 2012 wird das Buch Das Schwert des Ostens von und mit Manfred Rebhandel und Andreas Lust gelesen, komplett Lesung des Buches, also anscheinend kann man sich das ganze Buch anhören, ab 23 Uhr Sonntagabends. Wenn Sie da Zeit und Lust haben, kommen Sie vorbei, hören Sie sich das Buch an von den Autoren. Und dann der wieder nächste ganz offizielle Kepler-Salon ist am Montag, den 4. Juni. Und dort wäre es ganz wichtig, wenn Sie mitmachen wollen, es ist eine Exkursion. Auch wiederum ein Naturthema. Vom Hauptplatz bis zum Urwald, eine stadtökologische Wanderung auf den Freienberg mit Friedrich Schwarz. Und wenn Sie es interessiert, bitte anmelden und das können Sie jetzt tun. Also wenn Sie jetzt spontan die Idee haben, ah ja, 4. passt mir gut, könnten Sie sich jetzt schon für diese Exkursion anmelden. Der Treffpunkt wird dann sein, ich muss gerade schauen, okay, dann müssen wir die Kollegin fragen. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich oben am Botanischen Garten der Treffpunkt sein wird. Okay, ist am Botanischen Garten der Treffpunkt. Wie gesagt, Anmeldung wäre wichtig. Wenn Sie jetzt schon Lust haben, dann tragen Sie sich vielleicht ein. Ja, ich danke Ihnen für Ihre spannenden Fragen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie können auch noch ein bisschen hier verweilen. Wir haben noch länger offen. Und ja, kommen Sie gut nach Hause.